Ich lese aus Johannes 1, die Verse 43 bis 51. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf: Folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Kurze Zeit später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: Endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm: Du musst ihn selbst kennenlernen, komm mit. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er: Hier kommt ein aufrichtiger Mensch, ein wahrer Israelit. Nathanael staunte: Woher kennst du mich? Jesus erwiderte: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesegnet. Meister, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König Israels. Jesus sagte: Das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort: Ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn.
Warum ich kein Atheist bin und was glaubst du? Das ist eine neue Gottesdienstreihe, die uns einige Wochen jetzt beschäftigen wird. Und das Thema heute, weil Glaube möglich ist, eine Vorbemerkung dazu: Für wen ist diese Gottesdienstreihe? Und ich denke, sie ist für drei Gruppen. Das einmal kann es sein, dass du hier sitzt und sagst: Ich weiß noch ganz wenig über den Glauben, ich habe Fragen, ich habe vielleicht auch Vorbehalte. Dann bist du hier genau richtig in dieser Gottesdienstreihe. Vielleicht sitzt du hier und sagst: Ich bin Christ, aber ich bin unsicher. Oder mein Glaube ist ja eingeschlafen. Dann kann diese Gottesdienstreihe dazu dienen, dich zu ermutigen, dich zu stärken. Und vielleicht sitzt du hier und sagst: Alles gut. Ich glaube an Gott und ich gehe fröhlich meinen Weg. Dann ist diese Gottesdienstreihe dazu da, dass sie dir Hilfestellung bietet. Vielleicht findest du hier Beispiele, die dich noch sprachfähiger machen, auch dann, wenn du dich mit Menschen, die nicht an Gott glauben, auseinandersetzt. Der erste Gedanke: Glaube heute. Glaube heute. Wenn wir den Zukunftsforschern, den Gesellschaftsanalytikern glauben wollen, dann befinden wir uns in einer Zeitenwende. Man sagt sogar von den Analysen her, dass das eine Zeitenwende ist, die ähnlich gravierend ist wie zur Zeit Martin Luthers. Also ein Umbruch, ein gesellschaftlicher Umbruch, der sämtliche Bereiche des Lebens betreffen wird und betrifft. Und natürlich auch den Bereich von Religion und Glaube, gar keine Frage. In der Moderne, in dem Zeitalter der Moderne, Zeitalter der Aufklärung, da war der Verstand die prägende Instanz. Man sprach auch von der Verstandeskultur, Fortschrittsdenken. Wissenschaft war im Prinzip die neue Religion. Objektivität, darum ging es. Und dass man allgemeingültige Wahrheiten festzurte. Und für die Religion in der Moderne bedeutete es, dass es nur das gibt, was der Verstand erklären kann. Ja, selbst an den theologischen Hochschulen hatten die Theologen eben dann das Sagen, die alles erklärten. Es gab keine Wunder. Alles, was in der Welt passierte, musste auch eine innerweltliche Ursache haben. Also auch Religion mit dem Verstand zu erklären. Wir leben nicht mehr in der Moderne, wir leben in der Postmoderne. Und der Trend, der jetzt da ist, ist dieser Trend, dass man sagt, es gibt mehr als den Verstand und die Wissenschaft. Und die Menschen sind fasziniert und suchen wieder das Mystische, das Spirituelle, das nicht Mess- und Fassbare. Das hat Konjunktur. Wissenschaft und Mystik sind in unserer Epoche keine Gegensätze mehr. Für die Religion bedeutet das, es geht jetzt vor allen Dingen um Erfahrung, nicht mehr so sehr darum, dass man mit dem Verstand alles durchdringen kann. Es geht um die Erfahrbarkeit, um Emotionalität und es geht darum, subjektiv, was tut mir gut. Man sucht also nicht so sehr eine Institution oder die Kirche. Es geht nicht um allgemeingültige Wahrheiten, auch im Glauben nicht mehr, sondern es ist eher eine Ich-Religiosität. Überall auf der Welt boomt der Glaube an Gott, boomt das Christentum. Ein Beispiel zum Beispiel China. Noch vor wenigen Jahren gab es in China 0,2% Christen. Das ist bei 1 Milliarde Menschen 2 Millionen Menschen. Kommunistisches Land. Das waren Menschen, die waren im Untergrund. Ich hatte einen Mitstudenten, der ist aus China ausgereist, hat seinen Ingenieurposten zurückgelassen, weil er über Radiomission von Jesus Christus erfahren hat, sich aufgemacht hat, zum Glauben gekommen ist und dann mehr wollte. Sie waren verfolgt, sie durften nicht öffentlich predigen. Es gab nur eine offizielle Kirche, die Dreiselbstkirche. Aber dort wurden teilweise die Bibel, wurden brisante Dinge weggelassen, die nicht zum kommunistischen Regime passten. Die Bewegung der Christenheit war im Untergrund. Mittlerweile haben wir nach vorsichtigen Schätzungen in China 10% Christen. Und zwar Christen, die aus einer tiefen Überzeugung Christen geworden sind und dafür auch Nachteile in Kauf nehmen. 10% Christen von 1 Milliarde, das sind mehr Menschen als in Deutschland leben. Wir haben, ob in Südamerika, ob in Afrika, ob Südkorea, das Christentum boomt. Aber dieser Boom geht an Westeuropa vorbei. Glaube heute. Ein zweiter Gedanke, Stolpersteine. Der Begriff Atheist in dieser ganzen Reihe, wenn dieses Wort vorkommt oder auch auf unserem Flyer, das ist keine Abwertung, sondern es ist eine Bezeichnung. Auch ein Atheist ist ein Gläubiger. Es ist ein Mensch, der durch seine Geschichte zu der Überzeugung, zu dem Glauben gekommen ist, dass es Gott nicht gibt. Das ist auch ein Glauben. Das muss uns klar sein. Weder wir Christen können beweisen, dass es Gott gibt. Gott entzieht sich unseren Systemen, ist also nicht mess- und fassbar, ist nicht allgemein gültig nachweisbar. Ich kann nicht beweisen, dass es Gott gibt. Aber ich kann auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Beides ist Glaube. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass es Gott nicht gibt. Und Atheisten ist es schlicht oftmals nicht möglich zu glauben, dass es Gott gibt. Und die Stolpersteine, die im Weg stehen, ich habe mal 5 mitgebracht. Das erste könnte eben das Weltbild der Moderne sein. Ich glaube nur, was ich sehe. Es gibt keinen Himmel und keine Hölle, es gibt nur die Wissenschaft. Nicht Gott schuf uns, sondern der Mensch hat Gott als ein Wunschbild seiner eigenen Bedürfnisse geschaffen. Das kann ein Stolperstein sein. Ein zweiter Stolperstein, Gott schweigt. Da sagt jemand, ich habe so oft gebetet und keiner hat gehört. Keiner hat geholfen. Gott schweigt. Richard Dawkins, er ist der führende Kopf des neuen Atheismus, verschiedene Bücher geschrieben. Er ist mal gefragt worden, jetzt nehmen wir mal an, es gäbe Gott und Sie würden ihm begegnen. Welche Frage würden Sie ihm stellen? Und dann hat er geschrieben, warum hast du so viel Anstrengung unternommen, um dich zu verstecken? Und ich finde das eine geniale Antwort. Ganz ehrlich, daran leide ich auch. Gerade dann, wenn man sich wünscht, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen, dass sie von seiner Liebe berührt werden, da fragt man sich schon manchmal, Gott, warum gibst du dir so viel Mühe, dich zu verstecken? Warum wirkst du nicht offensichtlicher? Gott schweigt. Ein dritter Stolperstein, Leid. Entweder, dass man selbst Leid erfahren hat oder dass man tief berührt und betroffen ist von dem Leid anderer Menschen. Schon der Dichter Georg Büchner, er lebte von 1813 bis 1837. Er dichtet, warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus. Und ihr merkt, ich will jetzt nicht auf diese Stolpersteine ganz schnell irgendwelche Antworten geben. Ich will sie erstmal nur benennen. Leid. Ein vierter Stolperstein, Selbstbestimmung. Ein ganz großer Wert, ein ganz großes Schlagwort in der Postmoderne ist Individualität. Das muss uns klar sein. In der Bedürfnispyramide, nachdem man die Grundversorgung hat und Sicherheit hat und dann einen Arbeitsplatz hat und ein Grundeinkommen hat und so weiter, dann ist die nächste Stufe der Lebensqualität ist Individualisierung. Und natürlich befinden wir uns alle auf dieser Stufe in unserem Land. Wodurch wird mein Leben einzigartig? Dadurch, dass ich es individuell gestalten kann, dass ich meinen Besitz individualisiere. Wenn ich jetzt an Gott glaube, Glaube heißt doch Leben an Gott ausrichten. Glauben heißt, darum ging es in unserer letzten Predigtreihe, dass ich mein Cockpit, meinen Pilotenstuhl abgebe an diesen Gott und sage, ich bin jetzt maximal noch Co-Pilot. Das bedeutet doch dann Entmündigung und das Ende meiner Freiheit. So kann man zumindest denken. Das Ende der Selbstbestimmung. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft ein Stolperstein. Und ein letzter Stolperstein ist die Kirche selbst. Das sind die Kirchengemeinden. Und da gibt es zwei Argumente. Das eine Argument ist einmal die Vergangenheit, die Fehler der Vergangenheit, die die Kirche gemacht hat, zweifelsohne. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Und ein zweites Argument ist die Gegenwart. Und da muss man sagen, ganz vieles, was in der Kirche passiert, ist für den Menschen von außen einfach nur langweilig oder bedeutungslos. Vers 46 in unserem Predigttext. Nazareth, entgegnet Nathanael. Was kann denn schon von da Gutes kommen? Man könnte da vielleicht einsetzen, die Kirche. Was soll denn aus der Kirche schon Gutes kommen? Ich sprach kürzlich nach einem Gottesdienst mit Menschen, die waren seit ganz langer Zeit in einem Gottesdienst. Und das, was so rauskam, war, sie haben nicht nur in ihrem normalen Alltag überhaupt keine strukturellen, organisatorischen Berührungen mit der Kirche, sondern sie haben von ihrem Denken her, von ihren Erwartungen her null Erwartungen an die Kirche, dass da irgendetwas passieren könnte, gesagt würde, was eine Auswirkung, einen Bezug zum Alltag hat. Warum soll ich da hingehen? Wenn dich einer einlädt und sagt, komm doch mal mit zum Bungee-Springen. Wie viele Bezüge hast du dazu? Gehst du da mit? Welche Erwartung hast du, dass das an deinem Alltag irgendetwas verändert? Ich meine, wenn das Seil reißt, könnte das natürlich eine Veränderung mit sich bringen. Aber wisst ihr, genauso weit ist der Weg, wenn ich jemanden einlade, der noch lange Zeit nicht mehr in der Kirche war oder noch nie in der Kirche war, wenn ich sage, komm doch mal mit in die Kirche, oder wenn ich dem erzähle, ich gehe in die Kirche, ja, was soll das in dem bewegen? Ja, ist schön, dass du in die Kirche gehst. Wenn dir das hilft. Das ist völlig normal, das ist okay so. Das muss uns klar sein. Und der heutige Mensch hat eine spirituelle Sehnsucht. Da bin ich fest von überzeugt, wenn ich mir anschaue, was für Filme im Kino laufen, was es für Lieder gibt in den Charts, was für Bücher Bestseller werden. Eine spirituelle Sehnsucht, ja. Aber Kirche, Stolpersteine. Ein drittes, die Gläubigen. Was kann denn jetzt helfen, dass ein Mensch, dem diese Stolpersteine im Weg liegen, dass er überhaupt mal in Berührung kommt oder ins Nachdenken kommt darüber, ob das mit dem Glauben an Gott in irgendeiner Form von Relevanz sein könnte? Die Gläubigen. Und das erste ist selber glauben. Glaube mit Auswirkung. Wenn wir uns die Verse anschauen, die vor unserem Predigttext sind, 35 bis 37, da ist Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle. Da ging Jesus vorüber und Johannes zeigte auf ihn und sagte, seht, das ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Dieser Johannes der Täufer hat sein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet. Alles, was er getan hat, hatte mit Gott zu tun. Sein Leben, könnte man sagen, war durchdrungen von Gott, durchdrungen von Glauben. Das hatte Auswirkungen auf seinen Alltag. Er gestaltete in Verbindung mit Gott sein Leben. Und er lebte in der permanenten Erwartung, dass Gott wirkt. Und deshalb glauben die beiden ihm. Wenn es also darum geht, dass Menschen überhaupt über den Glauben nachdenken, dann hat das mit uns Gläubigen zu tun, mit den Menschen, die schon mit Gott unterwegs sind. Und zuallererst ja, müssen sie dann selbst mal glauben. Und der Glaube muss irgendwo ablesbar sein. Ein zweites, wenn es um die Gläubigen geht, ist, dass sie in Kontakt sind mit Menschen, die noch nicht glauben. Ich bin davon überzeugt, es geht ruckzuck, dass man als Christ in einer Subkultur lebt. Man hat dann zwar noch Kontakt, Berührungsflächen zum Arbeitskollegen oder was auch immer, aber ansonsten der Freundeskreis gestaltet sich ruckzuck ganz schnell eben nur noch aus Leuten, die auch an Gott glauben. Wenn es darum geht, dass Menschen, die noch nicht an Gott glauben, überhaupt damit in Berührung kommen, heißt das ja, dass Menschen, die an Gott glauben, Kontaktfläche bieten müssen. Und dass man sich interessiert für die Fragen, für die Sehnsüchte, für die Sorgen, für das, was einen Menschen ohne Gott überhaupt bewegt. Wir haben jetzt gerade das mit Johannes gelesen, wir gehen mal weiter, Vers 40, 42. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon, Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Da nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus, der sah ihn an, sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Petrus heißen. Weiter. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Kurze Zeit später begegnet Philippus Nathanael und erzählt ihm, endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Also vier von den ersten namentlich genannten Jüngern lernen wie Jesus Christus kennen. Andreas durch Johannes den Täufer. Simon durch Andreas. Philippus wird von Jesus angesprochen, aber er kennt die zwei anderen, die wohnen im selben Ort, das sind seine Freunde. Und Nathanael wird von Philippus eingeladen. Und da steht jeweils, sie werden von ihren Freunden gefunden, wörtlich. Sie werden von ihren Freunden gefunden. 100% der ersten vier namentlichen Jünger glauben zuerst ihren Freunden, bevor sie Jesus glauben. Sie glauben zuerst ihren Freunden, bevor sie Jesus glauben. Sie werden von ihren Freunden gefunden, steht dort. Das heißt, da hat sich jemand ausgestreckt, einen anderen Menschen zu finden, zu suchen und in Kontakt zu ihm zu treten. Und ein drittes, die Gläubigen verständlich von Christus sprechen und dann zu ihm selbst einladen. Die Verse 36, 41 und 45. Da zeigt Johannes auf ihn und sagt, seht, das ist Gottes Opferlamm. Wenig später, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Kurze Zeit später, endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. In dem Kontext haben die Menschen, denen das gesagt wurde, sofort kapiert, worum es geht. Gottes Opferlamm, brauchte man denen nicht erklären. Aber ich garantiere euch, wenn ihr heute Menschen sagt, ich lade dich ein zu Gottes Opferlamm, dann kommen die überall hin mit, aber wahrscheinlich begleiten sie dich eher zum Psychologen. Verständlich vom Glauben reden. Was haben die hier gemacht? Sie haben den gemeinsamen Bezugspunkt gesucht, die gemeinsame Sehnsucht angesprochen. Darum ging es. Sie haben so von Christus gesprochen, in der Sprache, in den Beispielen, in den Erklärungen, in den Predigten, in den Veranstaltungen, in der Gottesdienstleitung, dass es jemand verstehen kann, der überhaupt gar keine Vorkenntnisse mitbringt. Und dann laden sie zu Christus selbst ein. Sie wissen genau, wir können Glauben nicht machen. Wir können nur einladen und begleiten. Das ist etwas, warum wir dieses Angebot nach dem Gottesdienst machen, dass man sitzen bleiben kann, dass man noch nachdenken darf, dass man die Stille genießen darf, dass man mit anderen Menschen beten kann, dass man sich segnen lassen kann. Das hat mit der Erwartung zu tun, dass dann Jesus Christus wirkt und sich dazustellt und diesem Menschen begegnet, die Gläubigen. Ein viertes, Schritt für Schritt. Wie können dann Menschen Stolpersteine überwinden? Das erste, Begegnung. Eben, dass sie dann Menschen begegnen, Gläubigen begegnen, die ihren Glauben echt und überzeugt leben, wie in Vers 35, 37, wir haben es uns angeschaut bei Johannes dem Täufer. Und am besten sind das Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Dass man vielleicht darüber ins Nachdenken kommt und sagt, Glaube ist mir nicht möglich. Mir fällt das so schwer, das zu glauben. Aber wenn der oder diejenige das können, vielleicht ist ja doch was dran. Könnten die Auswirkungen, die Erfahrungen, die dieser Mensch, den ich kenne, das, was ich da ablese in diesem Leben, ein Beleg sein für die Existenz Gottes? Es braucht Begegnungen mit vertrauten Menschen, mit Menschen, denen man vertrauen kann. Und ein zweiter Schritt ist dann die Suche. Vers 38, 39. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Und Jesus drehte sich zu ihm um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Und sie antworteten, wo wohnst du, Meister? Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagte Jesus. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, als sie mit Jesus gingen und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Nicht die Katze im Sack kaufen. Wenn die Neugier geweckt ist, dann geht es darum herauszufinden, was ist denn jetzt dran am Glauben? Und dann fängt man an, Fragen zu stellen und löchert die Freunde oder löchert Menschen aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis. Und ja, man will es wissen. Wenn uns das passiert, dass andere uns löchern, dann ist das genau richtig so. Bücher, Glaubenskurse, Gottesdienste. Wichtig ist, diese Menschen sind noch auf der Suche, sie sind noch keine Gläubigen. Sie wollen erstmal vorsichtig sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist gut so. Ein drittes, von Jesus gefunden und erkannt. Vers 42 und auch Vers 48. Da nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus, der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Petrus heißen. Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Ich glaube, dass Jesus auch die Menschen der Postmoderne ernst nimmt. Und das Interessante ist, er hat ja schon damals genauso gehandelt. Er möchte den Menschen eine Erfahrung schenken, eine Erfahrung, dass er existiert. Ohne das ist Glaube gar nicht möglich. Glaube bleibt immer ein Geschenk. Ein Mensch, der sich vorsichtig auf die Suche macht und fragt und sich öffnet, er wird irgendwann an diesen Punkt kommen, wo ihm wirklich Christus begegnet. Wo Christus ihn findet. Und wo dieser Mensch plötzlich merkt, ich bin von Gott, ich bin von Jesus erkannt. Du bist Simon, sagt Jesus. Und Simon hat ihn noch nie gesehen. Du bist Nathanael. Und wenn wir in Kontakt stehen mit Menschen, die auf der Suche sind, dann ist das eins der größten Geschenke, die wir machen können, ist, dass wir für diese Menschen beten. Dass Jesus Christus ihnen begegnet. Durch seinen Heiligen Geist, dass sie in einem Traum, in einem Gedanken, in einer Situation unmissverständlich wissen, dieser Gott ist real. Und ich glaube, dieses Erkanntwerden ist so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Bei dem einen passiert das irgendwie ganz aufregend und bei einem anderen ganz sachlich. Ich weiß noch, Jürgen Barton, er ist heute Morgen nicht hier. Ich weiß noch, wie er einmal hier vorne erzählt hat, wie er zum Glauben gefunden hat. Seine Frau wurde gläubig und er hat sich damit auseinandergesetzt und dachte, das kann doch alles gar nicht sein. Und er ist ein sehr sachlicher Mensch und er hat die Dinge geprüft und hin und her überlegt. Und dann ist er einen Morgen an einer Autobahnraststätte rausgefahren, noch vor der Arbeit, hat sich dahingestellt und hat irgendwann gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das. Und er sagt, und in dem Moment wusste ich das. Das kann ich keinem anderen erklären, aber ich wusste es, dass es diesen Gott gibt. Die Bibel spricht davon, ein Verstehen über den Verstand hinaus. Wissenschaft und Mystik sind keine Gegensätze. Und dann Schritt für Schritt, Vers 49, kommt die Antwort. Meister, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael, du bist der König Israel. Glaube heißt eben, wir haben es heute Morgen schon gehört, Vertrauen, dass man dann das Herz öffnet und diesem Gott mehr und mehr vertraut. Das ist irgendwann ein Start, aber es ist insgesamt ein lebenslanger Prozess, mit dem wir alle beschäftigt sind. Und ein letztes, das ist mir wichtig heute Morgen, alle Frauen können jetzt schon gehen. Der letzte Punkt heißt nämlich Glaube für Männer. 2012 hat der Hessische Rundfunk eine Umfrage gemacht, was glauben die Hessen? Und das Ergebnis war, Glaube ist Frauensache. Also Frauen halten Religion für wichtiger, die glauben häufiger an Gott, die gehen öfter in die Kirche und die beten fast doppelt so viel. Ich glaube nicht, dass Männer, wir gehen davon aus, dass Männer auch Menschen sind, dass Männer nicht glauben, sondern dass sie anders glauben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, da steht ein Vers, bleibt wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark. Interessant, das ist eine heutige Übersetzung. Jetzt schauen wir uns mal an, was da eigentlich steht, vom Griechischen her. Wacht, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Es wird heute in modernen Übersetzungen einfach, das Männliche wird übersetzt. Seid männlich. Männer glauben anders. Ich weiß, das, was ich jetzt sage, mag klischeebehaftet sein, aber Übertreibung macht ja anschaulich. Das erste, Männer brauchen Fakten. Fakten. Vers 38 und 39. Die haben nicht gesagt, die sind nicht hinter Jesus hergegangen und haben gesagt, Jesus, warte mal, wie geht's dir? Sondern die haben gefragt, wo wohnst du? Die wollten Fakten. Männer mögen nicht so sehr religiöse Stuhlkreise, wo man dann miteinander sitzt und über emotionale Befindlichkeiten sich austauschen muss. Argumente. Glauben, zweifeln. Man könnte auch sagen, es geht um Wissen vor Vertrauen. Fakten. Ein zweites, Männer handeln gerne. Männer sind Problemlöser. Und eigentlich wollen Männer ja Abenteuer erleben. Ich finde das so schön, dass Jesus den Petrus sieht und sagt, du bist der Fels. Er spricht ihn direkt bei seiner Persönlichkeit an, auch bei seiner Begabung, bei seiner Art, wie er so auftritt. Und hinterher sagt er, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Er sagt den Fischern, ich will mit euch einen Stuhlkreis gründen. Nein, er sagt ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er packt sie bei ihrem Beruf und sagt, ich will mit euch was tun. Er sagt zu dem Philippus, er geht einfach hin und sagt zu Philippus, folge mir. Und ich finde das so faszinierend, der Philippus, jo, Herausforderung, folge mir, ich gehe hinterher. Glaube in der Tat, wir haben den Berghof als Kirchengemeinde geschenkt gekriegt und haben in den letzten Wochen da viel gearbeitet. Und ich finde das so interessant, da tauchen dann ja Männer auf, die man ansonsten in anderen Veranstaltungen nicht so sieht. Da gibt es eben was zu tun. Da gibt es was zu bewältigen, Probleme zu lösen. Und ich bin gespannt, was der Berghof an dieser Stelle uns auch noch für Möglichkeiten bietet mit dem Gelände drumherum. Glaube verknüpft mit Erlebnis und Herausforderung. Draußen hängt übrigens noch eine Einladung zu einer Freizeit, eine Bergtour mit Stefan Irle. Könnt ihr euch gerne noch anmelden. Also erstmal so richtig auspowern, was erleben, eine Herausforderung, an irgendeinem Seil hängen, keine Ahnung. Und dann, wenn man fast platt ist, kann man vielleicht auch noch über ein paar Dinge reden, mal schauen. Oder man genießt das Radler auf der Berghütte und schläft einfach ein. Ist auch gut. Ein drittes, Glaube für Männer Spaß. Es gibt ja noch eine zweite Glaubensgemeinschaft, die trifft sich jedes Wochenende in den Stadien. Hat der Pastoralreferent der katholischen Kirche Wolfgang Feldmann mal gesagt, als er nicht konnte zu einem Termin, er wäre bei seiner zweiten Glaubensgemeinschaft. Er ist Schalke-Fan und steht immer in der Nordkurve. Da wird auch gesungen, also richtig gesungen, spirituelles Erlebnis. Wisst ihr, was passiert, wenn das Spiel langweilig wird? Hier sieht man, das Spiel ist langweilig. Die stehen da alle und irgendwie, Spiel ist langweilig. Wisst ihr, was Frauen dann machen? Die drehen sich zueinander und fangen an zu reden. Wie geht's dir so? Was macht denn die Familie? Und ja. Wisst ihr, was Männer machen, wenn das Spiel langweilig ist? Die nehmen das Programmheft, man kriegt ja immer so Hefte in die Hand gedrückt, basteln daraus Papierflieger und versuchen, wer schafft es jetzt bis aufs Spielfeld, den Flieger fliegen zu lassen. Und wenn das klappt, dann gibt's eine Laola-Welle. Männer wollen Spaß. Vers 47 und 48. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein aufrichtiger Mensch, ein wahrer Israelit. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Das kann man jetzt lesen so oder in sich klingen lassen, so wie nach Luther. Als Sintemal, als Jesus Nathanael sah, da sprach er, siehe, hier kommt ein aufrichtiger, wahrer Israelit. Und Nathanael sagte, woher kennest du mich? Ich glaube, dass das eigentlich von Dieter Nuhr geschrieben wurde. Also wenn man sich das mal anschaut, da hat Johannes, ein Mann, hat darüber geschrieben, wie in lockerer Runde ein anderer Mann einen Unbekannten trifft. Und da sagt er, hey, hier kommt ja ein richtig aufrichtiger Israelit. Und Nathanael sagte, ha, woher kennst du mich denn? Also für mich ist das Comedy, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Die haben Spaß miteinander. Und ein letztes Glaube für Männer, Zweifel und Glaube. Ich glaube, dass Männer Antennen dafür haben, dass Glaube und Zweifel Geschwister sind. Glaube und Zweifel sind Geschwister. Der Glaubende zweifelt und der Zweifelnde glaubt. Und in Vers 46, da spricht Nathanael das ganz klar aus. Er spricht seinen Zweifel aus. Nazareth, was soll von da schon Gutes kommen? Es ist legitim, auch an Gott und an seinen Wegen zu zweifeln. Aber Nathanael bleibt da nicht stehen. Dann wäre ihm die Begegnung seines Lebens entgangen. Die Begegnung mit Jesus Christus, mit dem lebendigen Gott. Nathanael zweifelt so richtig. Er zweifelt auch an seinen Zweifeln. Er stellt alles in Frage, auch sich selbst und auch seinen eigenen Atheismus in Bezug auf Jesus Christus. Und dazu möchte die Bibel uns immer wieder einladen, weil Glaube an Jesus möglich ist. Amen.